Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Was ich für wichtig halte, ist, dass wir die Möglichkeit haben, in der Fläche ganz nah an den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen solche Projekte durchzuführen, weil wir dort lernen, was tatsächlich funktioniert und was nicht funktioniert. Und dieses weiter einspeisen können in Konzepte, die dann irgendwann natürlich auch für weitere größere Gebietsumfänge gelten müssen.
Herzlich willkommen zum ZTG-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Gauss, Geschäftsführer von der digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck in Siegen. Wir sind eingetaucht in das Thema regionale Gesundheitsnetzwerke, auch welche Rolle Kommunen für die Gesundheitsversorgung übernehmen können. In der Modellregion Dreiländereck laufen viele Projekte zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, Telemonitoring, Datenaustausch und digitale Kommunikation. Man versucht hier, der drohenden Unterversorgung auf dem Land mit digitalen Methoden entgegenzukommen. Dr. Gauss hat uns mitgenommen in diverse Projekte, von den Learnings erzählt und auch, wie die Menschen vor Ort der Telemedizin begegnen. Herr Dr. Gauss, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Sie leiten das DMGD, das steht für Digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck. Dreiländereck deswegen, weil das DMGD in Siegen liegt und Siegen liegt genau dort, wo Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz aneinander stoßen. Wir wollen gleich auch über konkrete Projekte sprechen, die Sie dort in der Region angestoßen haben. Vorab würde ich aber gerne erstmal zu Ihnen kommen, Herr Dr. Gauss, und zum DMGD an sich. Was war überhaupt die initiale Idee einmal für das DMGD und dann auch gerne zu Ihrer Person? Wie sind Sie da hingekommen? Waren Sie von Anfang an dabei?
Ja, Frau Schlesinger, herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf in Ihrem Podcast und ich Gelegenheit habe, ein bisschen über die digitale Modellregion Dreiländereck zu sprechen. Ja, das Thema Gesundheit hatte uns angetrieben, um auf Ihre Frage zu kommen, an der Universität Siegen. Denn der ursprüngliche Plan war mal zu überlegen, ob dieses Gebiet in Südwestfalen mit 5 Kreisen und den dazugehörigen weiteren Kreisen in den Ländern Rheinland-Pfalz, Sie haben es erwähnt, und Hessen, nämlich in erster Linie die Kreise Neuwied, Altenkirchen, Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz, aber eben auch dem Lahn-Dill-Kreis in Hessen, ob das nicht zum Thema Gesundheit eine gute Idee wäre, eine weitere medizinische Fakultät in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Und dazu war die Universität Siegen bereit, gemeinsam mit weiteren Partnern, das war und ist die Universität Bonn und die medizinische Fakultät der Universität Bonn. Und diese Verhandlungen sind dann in eine andere Richtung gegangen. Das wissen Sie, heute ist die medizinische Fakultät dann an die Universität Bielefeld gegangen. Aber, und das war der auslösende Punkt, dass wir gesagt haben, das Thema Gesundheit ist so wichtig, dass wir es gerne in einer anderen Konfiguration aufbauen wollen. Und die digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck ist das Outlet, wenn Sie das so wollen, wenn Sie das so sehen wollen, für die Region, wo wir aus der Wissenschaft heraus mit einer neu gegründeten lebenswissenschaftlichen Fakultät unsere Erkenntnisse und Themen gemeinsam mit den Kommunen und Kreisen und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern in einem intersektoralen Prozess bringen, um zu schauen, wie kann die Versorgung von morgen aussehen, und die wird digital unterstützt sein. Das war der Auslöser, das war der Anlass.
Das war der Beginn von allem. Vielleicht nochmal kurz zu Ihnen. Also sind Sie von Anfang an dabei gewesen? Wie haben Sie das bislang begleitet?
Ja, manchmal, Sie kennen die Metapher, kommt man zu Dingen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich bin kein Mediziner von Haus aus, sondern ich bin Ökonom. Bin vorher in Magdeburg eher mit ökonomischen Fragen von Unternehmensgründung befasst gewesen, aber habe das Thema Gesundheit immer auch mit im Blick gehabt. Und so bin ich dann von der Universität Magdeburg, von der Otto-von-Guericke-Universität 2016 im September an die Universität Siegen gekommen. Wir haben uns dann hier gemeinsam Gedanken über den Auf- und Ausbau und die Konfiguration einer eher allgemeinmedizinisch ausgerichteten möglichen medizinischen Fakultät gemacht und haben dann daraus die Lebenswissenschaften entwickelt. Und das ist also meine eigene Vita, die hier eine Rolle spielt. Aber wie man vielleicht auch an meinem Akzent-Dialekt hört, das hört sich gar nicht nach Sachsen-Anhalt an, daher komme ich auch nicht, sondern ich bin Ostwestfale und bin jetzt im Moment eben in Südwestfalen unterwegs. Mit der Aufgabenstellung können wir insbesondere die Medizin in der Fläche aus einer analogen Medizin, wenn ich es mal so sagen darf, zu einer Datenmedizin machen. Das ist eigentlich die Aufgabe und das Ganze steht unter dem Spektrum und unter dem Titel, so haben wir es genannt, innerhalb der Datenmedizin von den Patientenwegen eher wegzukommen und zu den Datenwegen hinzukommen, um Entlastungen zu bewirken.
Jetzt ist das ja wirklich eine ganz besondere Region, weil da drei Länder aneinander grenzen, NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz. Was macht diese Modellregion dann so besonders, dass diese drei Länder halt auch einander grenzen, auch für Projekte auch?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie in meinen Augen da ansprechen. Das Dreiländereck zeigt mit den Erfahrungen, die wir jetzt im Grunde genommen seit 2016 sammeln, dass die Herausforderungen in der Flächenversorgung in Deutschland überall ähnlich sind. Das, was wir in Südwestfalen finden, was wir im Rheinland-Pfalz finden, gerade im nördlichen Rheinland-Pfalz, also außerhalb des Speckgürtels von Mainz, um das mal so zu formulieren, und auch in Hessen, ist eben, dass wir einen Ressourcenrückgang in der Versorgung generell haben. Und dass dieser Ressourcenrückgang sich vor allem darauf begründet, dass wir auf der einen Seite eine zunehmend ältere Gesellschaft werden. Das ist die demografische Entwicklung, das ist bekannt. Immer mehr ältere Menschen stehen immer weniger jungen Menschen gegenüber, was vielfältige Probleme auslöst, aber gerade eben auch in der Gesundheit, weil die Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen auf der einen Seite vermehrt in Pension gehen, weil sie eben die Altersgrenze erreichen, auf der anderen Seite aber eben nicht genügend Akteurinnen und Akteure nachwachsen in der Fläche, die diese Aufgaben gerne übernehmen wollen. Von der Anzahl her nicht, aber eben auch von der Frage, wie sieht denn ein solches Berufsbild heute aus? Und das ist in der Fläche eben immer noch so, dass die Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen, ich nehme diese Formulierung immer deswegen, weil ich das gerne intersektoral verstanden wissen will, es geht nicht nur um die Medizin, auch die ganzen Pflege- und weiteren Versorgungseinrichtungen hängen da dran. Da ist eben die Bereitschaft, dann die berühmte 60- oder auch 70-Stunden-Woche zu stemmen, nicht mehr so groß. Und das sind eben die Schwierigkeiten, die hier kulminieren, also die sich gegenseitig verschärfen. Und insofern braucht es hier Lösungen, gerade in der Fläche, die nach unserem Dafürhalten ohne ein digitales Konzept nicht funktionieren werden.
Wie blicken Sie auf die Situation? Mit Angst, gesundem Respekt oder mit Mut? Was erleben Sie in Ihren Projekten?
Also was mich immer wieder gleichermaßen erstaunt und mich auch bestärkt in dem, was wir tun, ist, wir sprechen mit Patientinnen und Patienten in der Fläche. Wir sprechen mit Bürgermeistern, die sich Sorgen darüber machen, dass sie in ihren Orten die Versorgung nicht aufrechterhalten können. Wir sprechen aber auch mit Pflegenden und mit Allgemeinmedizinern und Medizinern anderer Fachprovenienz. Und was ich immer wieder höre, ist, dass die Herausforderungen beschrieben werden. Zu viele Menschen möchten, dass wir uns mit zu wenigen Personen um sie kümmern. Auf der anderen Seite aber diese ungebrochene Zuversicht, wir werden das irgendwie schaffen, wir empfinden das als unseren Auftrag, wir werden jetzt nicht einfach davonlaufen. Und ich glaube, das macht Mut und gibt Kraft zu sagen, dann ist es auch nur vernünftig, mitzuhelfen, Konzepte zu entwickeln und zwar gemeinsam, ja, Konzepte zu entwickeln, die diese Zuversicht auch stützen können. Und das ist eben ein zweiter wichtiger Punkt, wie ich finde, dass es nicht mehr darum gehen kann, in solchen Transferaktivitäten zu sagen, jetzt haben wir eine Universität, die hat sich irgendwas Schlaues ausgedacht, das stellen die in einem Vortrag vor Und da kann man sich überlegen, ob man das möchte oder nicht, sondern dass man dazu kommt, und das tun wir hier in der Region, dass man dazu kommt, Fragen gemeinsam zu traktieren und aus den Diskussionen heraus Konzepte zu entwickeln. Das heißt, wenn wir in solchen Gesprächsrunden, in solchen Workshops mit Praktikern darauf gestoßen werden, wo Optimierungspotenziale liegen, dann nehmen wir das mit. Und daraus ergibt sich eine konzeptionelle Arbeit, die wir in die nächste Veranstaltung wieder mitbringen und sagen, das ist unser nächster Schritt, den wir gemacht haben. Lasst uns das doch mal besprechen. Und so mendelt sich nach und nach etwas heraus, was dann in der Theorie tragfähig ist, aber eben in der Anwendung auch.
Jetzt agieren Sie ja wirklich an der Schnittstelle NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, also unterschiedliche Länder. Nehmen Sie da Unterschiede wahr, wie man da in den Ländern damit umgeht? Wie wirkt sich das auf Ihre Projekte aus?
Ja, es ist schon so, dass es bei genauerem Hinsehen, dass die Gemeinsamkeiten überwiegen, wie ich das eben schon gesagt habe. Aber was eben auch faszinierend ist, ist, dass diese Gemengelage zwischen gesundheitlich-fachlichen Anforderungen, Meinungen dazu und Befürchtungen und auch Optimismus von Bürgerinnen und Bürgern gleichzeitig. Und das, Sie merken, ich will schon so ein bisschen raus auf die Projekte, die wir dazu konkret gemacht haben, weil wir da eben auch dann die Befragungen gemacht haben. Und gleichzeitig der Politik, die immer die Rahmenbedingungen setzt. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Kommunen und Kreisen zusammenarbeiten. Das sind diejenigen, die sagen, wir werden uns in die Rolle von Moderatorinnen und Moderatoren begeben, um zwischen Bürgerschaft auf der einen Seite, den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen auf der anderen Seite und einer konzeptanbietenden Rolle einer Universität als Drittes zu moderieren und hier zu guten Wegen zu kommen und die zusammenzubringen. Das ist ein Prinzip, was wir überall finden. An einigen Orten geht es schneller, an anderen Orten geht es langsamer. Und diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die kann man aber auch gut nachvollziehen. Die hängen nämlich jeweils davon ab, wie bedrohlich die Versorgungssituationen sind. Also um das ganz konkret zu machen, Frau Schlesinger, wenn Sie Bürgermeisterin sind und Sie haben keine Beschwerden aus Ihrer Bürgerschaft, dann gibt es für Sie keinen Grund, dieses als Baustelle zu eröffnen. Sobald Sie aber merken, dass 1, 2, 3 Ärztinnen und Ärzte, die ambulant niedergelassen sind, plötzlich ihre Praxis schließen, sei es aus Altersgründen oder aus anderen Gründen, dann haben Sie die Bürgerinnen und Bürger quasi vor dem Rathaus stehen. Und dann ist natürlich die Situation eine ganz andere. Und deswegen habe ich gesagt, die politische Rolle ist ja auch auf keinen Fall zu unterschätzen.
Das stimmt. Jetzt wollten Sie auf jeden Fall schon auf die Projekte hinaus. Also gehen wir jetzt auch darauf ein, was für Projekte Sie konkret in Ihrer Modellregion auch schon in der Vergangenheit angestoßen haben, vielleicht auch gerade laufen haben. Können Sie uns da mal einen kleinen Überblick über die Themen geben?
Ja, wir sind ja mit 10 Projekten im Dreiländereck unterwegs. Ich denke aber, dass würde jetzt doch zu intensiv werden, wenn ich jetzt anfange, alle 10 aufzuzählen. Aber vielleicht.
Alle müssen wir nicht.
Aber vielleicht ist es ganz interessant, mal zu hören, wenn ich mal so 3 rauspicke, die für mich eine Besonderheit haben unter diesen 10, weil sie, glaube ich, so Art, für uns jedenfalls, so eine Art Flagship-Projekte sind. Wir sind gestartet mit einem Projekt in Sundern, das ist eine Stadt im Hochsauerlandkreis, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal unsere erste Begegnung mit Hausärztinnen und Hausärzten und Pflegeeinrichtungen ambulanter Art organisieren und mal fragen, wo drückt eigentlich der Schuh? Also was ist eigentlich jetzt das Wichtigste? Und in dieser Runde, damals im Rathaus in Sundern, durch den dortigen Bürgermeister auch initiiert, kam dann heraus, dass im Grunde genommen die große Unzufriedenheit im Gesundheitswesen lokal darin bestand, dass der Eindruck entstanden ist, wir reden alle zu wenig miteinander. Und die Kommunikation verschlechtert sich zunehmend, was verschiedene Gründe hat. Und diese sich verschlechternde Kommunikation heißt auf der einen Seite, der niedergelassene Arzt, der seinen Patienten ins nächste Krankenhaus schickt, bekommt immer weniger eine Rückmeldung darüber, was dort eigentlich passiert ist, was dort eigentlich behandelt worden ist, weil die Arztbriefe immer weniger werden. Und dadurch, dass wir im Gesundheitswesen quasi auch dort eine multikulturelle Veranstaltung werden, hat man eben hier auch mit Sprachbarrieren zu tun und damit mit Verstehens- und Verständnisbarrieren zu tun. Und dieses alles speist sich auf einmal ein in ein Gesundheitswesen, das darauf eigentlich gar nicht vorbereitet ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Wege einfach zu langsam sind, solche Kommunikationen dann aufzurichten und herzustellen. Und dass diese Kommunikationen dann mit Patientinnen und Patienten geführt werden, die dann diese Kommunikation weitergeben sollen an Ärzte oder andere Stellen, womit die aber überfordert sind. Das heißt, eine Arzt-Arzt-Kommunikation oder eine Ärztinnen-Ärztinnen-Kommunikation, die ist sehr schwierig geworden. Und da braucht es neue Lösungen. Und da ist uns dann klar geworden, dass diese Kommunikationswege, die wir dann auch untersucht haben, mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern und Pflege, mobiler Pflege, wie laufen die Kommunikationen dort? Wir festgestellt haben, es geht um zwei Dinge in der Kommunikation. Erstens, es geht um die sprechende Kommunikation. Und zweitens geht es um die Datenkommunikation. Und die Datenkommunikation bis dato besteht im Wesentlichen aus Daten, die auf Papier sich befinden und über Faxe verschickt werden. Und das ist sozusagen, hält mit der eigentlichen Geschwindigkeit, die man braucht, um das System tatsächlich am Funktionieren zu halten, nicht mehr Schritt. Und aus dieser Erfahrung heraus haben wir gesagt, gut, wir haben auf der einen Seite eine drohende Unterversorgung und wir müssen die Kommunikation verbessern. Was können wir tun? Und sind dann, und das wäre das zweite Projekt, was ich nennen würde, sind dann mit der Stadt Lennestadt und Kirchhundem, haben wir ein Konzept entwickelt, das wir Digidocs genannt haben. Weil wir gesagt haben, wenn wir nicht genügend Ärztinnen und Ärzte tatsächlich gewinnen können in solchen Orten wie Sundern oder Lennestadt oder weiteren, die eben eher kleinere Städte in Flächengebieten sind, dann müssen wir eine Kommunikation herstellen, die diese Distanzen überwinden hilft. Also wenn die Ärztinnen und Ärzte in Heidelberg, Köln oder großen berühmten Medizinfakultätsstädten sitzen, dann dürfen die dort auch ruhig bleiben. Wir werden die dort nicht weglocken können. Aber wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, telemedizinisch mit Präsenzpraxen in Kontakt zu treten. Und die Bürgerbefragungen, die wir dazu parallel gemacht haben, die haben das eben bestätigt, dass heute Bürgerinnen und Bürgern klar ist, dass telemedizinische Bestandteile auf jeden Fall Eingang finden werden in ihre Erfahrung der Versorgung. Das wissen die, aber sie stellen natürlich Bedingungen und sagen, es bleibt dabei, die Behandlung, die Live-Behandlung in Präsenz beim Arzt oder bei der Ärztin, das soll auf jeden Fall, wo immer es geht, erhalten bleiben. Aber wir sind bereit, wenn diese TelemedizinerInnen unmittelbar mit unseren Präsenzpraxen zusammenarbeiten, also quasi wie angestellte Ärztinnen und Ärzte in der hausärztlichen Versorgung sind, dann sind wir damit einverstanden, weil wir dann davon ausgehen können, dass die Informationen aus Behandlungen dort wieder hinkommen, wo wir sie haben wollen, nämlich bei der Hausärztin oder beim Hausarzt. Und dieses Prinzip haben wir da mal versucht aufzubauen, haben dort auch einen Praxitest gemacht. Damit ist gemeint, dass wir tatsächlich mal einen Arzt als Telemediziner gewonnen haben und eine Praxis in Lennestadt eingebunden haben und dort einen echten Versuch über eine Patientin und einen Patienten gemacht haben, wie so etwas funktionieren kann. Grundsätzlich waren das in Lennestadt 20 Ärzte, die dort mitgemacht haben.
Ich höre ja ein ganzes Potpourri aus Telekonside, Videosprechstunde, was jetzt bei mir so im Hintergrund aufploppt oder auch die Idee, ja, des Austauschs über die zum Beispiel elektronische Patientenakte. Also das sind jetzt alles so Wörter, die jetzt bei mir aufploppen. Wie schauen denn die Bürgerinnen und Bürger auf diese Ideen? Wie nimmt man die Digitalisierung dort auf, die in das Projekt oder in die Projekte eingebunden sind?
Ja, wir sind, und das ist für mich einer neben anderen wichtigen Gründen ein Anlass, das vielleicht hier auch mal zu sagen. Wir sind mit Ihrem Haus, mit der ZTG, mittlerweile enger verbunden, genau vor diesem Hintergrund. Also Ihr Geschäftsführer Rainer Beckers ist mit mir gemeinsam in Lennestadt gewesen und wir haben dort über ein mögliches Folgeprojekt gesprochen und auf Ihre Frage hin, wie wird denn eine Videosprechstunde, wie werden denn Telekonsile, wie wird denn eine elektronische Fallakte gesehen, sowohl bei Ärztinnen und Ärzten als auch bei Patientinnen und Patienten. Und dazu ist zu sagen, dass die Erfahrung, und ich denke, die teilen wir auch mit Ihren Erfahrungen, ist, die technischen Feinheiten sind hier gar nicht das, was tatsächlich die Versorger interessiert, sondern die Versorger sind daran interessiert, dass es funktioniert. Also das beliebte Beispiel ist immer, wenn ich von A nach B kommen will, dann nehme ich mein Auto, aber deswegen muss ich nicht unbedingt wissen, wie der Motor oder das Getriebe funktioniert. Und hier ist es, glaube ich, ganz ähnlich, dass es eine Sinn-Zweck-Bedeutung ist, die im Vordergrund steht. Und wenn ich merke, dass eine Videosprechstunde mir tatsächlich hilft, als Patientin, als Patient, und in der Zukunft, das ist jetzt für Lennestadt ein wichtiges Thema gewesen, aber auch für andere Orte, ich als Arzt oder Ärztin vielleicht zusätzlich zu einem Digidoc, zu einem Telemediziner auch noch erreichen kann, dass meine Praxisangestellten nach Weiterbildung Videosprechstunden mit meinen Patientinnen und Patienten in Delegation durchführen können, dann könnte das tatsächlich erheblich helfen, in die Entlastung zu kommen. Und wenn diese Daten, die dabei anfallen, auch noch verfügbar werden in einer elektronischen Fallakte, wie die ZTG sie ja auch maßgeblich miterarbeitet und implementieren möchte, gemeinsam mit anderen, dann wäre das eben auch eine große Hilfe, weil damit nicht nur datenschutzrechtliche Fragen berührt sind und sichergestellt werden können, sondern eben auch Fragen des Reglements im Umgang mit Daten, also Auflagen erfüllt werden können und gleichzeitig eben auch die Sinnzweckhaftigkeit da ist, zu sagen, wir kommen dann sehr schnell an unsere Daten heran und sie sind sicher aufbewahrt und sie nutzen sowohl dem Patienten, der Patientin als auch dem Arzt. Und daraus ergibt sich dann, Sie haben es quasi schon suggeriert, die Frage danach, nach dem Mehrwert, was kann man noch daraus machen? Und wenn man diese Daten einmal verfügbar hat und sie immer wieder auffinden kann, ohne dass es kompliziert wird, dann kann man daraus möglicherweise auch den nächsten Schritt in ein Monitoring gehen, was ein eigenes Thema ist.
Ein ganz, ganz eigenes Thema, über das wir gerne auch sprechen können. Telemonitoring, was wir auf jeden Fall in vielen unseren Projekten auch Bestandteil ist, haben Sie ja in Ihrer Region auch schon getestet oder auch in Projekten taucht es auf, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also wir haben aus diesem Dreischritt, den ich vorstellen wollte, nämlich wir beginnen in Sundern mit der Kommunikation und den festgestellten Kommunikationsdefiziten. Was kann man tun? Wir gehen über die Digidocs in Lennestadt und sagen, was könnten konkrete Maßnahmen zur Umsetzung von Kommunikation eher in einem Sinne von Telemedizin sein? Und kommen dann zu einem Projekt in Burbach, was ganz an der Grenze liegt, im südlichsten Südwestfalen, an der Grenze zu Hessen. Also Burbach ist in Nachbarschaft von Haiger und Haiger ist als Nachbarort schon Hessen. Dort haben wir mit zwei Arztpraxen gemeinsam und einem Pflegeheim tatsächlich ein Vitaldaten-Testbett aufgebaut im Rahmen eines Projektes und haben Menschen in der häuslichen Versorgung eingeschrieben in ein solches Projekt, die aus diesen beiden Praxen kamen, als Patientinnen und Patienten, und das Pflegeheim ebenso und haben dort Vitaldaten, die von den Ärzten verschrieben worden sind, für bestimmte Krankheitsbilder aufgenommen über einen Zeitraum, um zu schauen, kann das in einem Self-Care-Verfahren von Patientinnen und Patienten selbst bewältigt werden? Und wenn es das kann, kann es im nächsten Schritt in der Auswertung dann auch tatsächlich für Ärztinnen und Ärzte, die dort behandeln, dienstbar gemacht werden, um zu schauen, ich habe jetzt keine punktuelle Aufnahme, sondern ich habe eine dauerhafte Aufnahme von Daten, die mir dann eben zeigen über den Verlauf, wie sich Krankheitsbilder verbessern oder verschlechtern. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen, weil das nämlich mehrere Ergebnisse zeitigt. Ein Ergebnis ist, ich kann Wege sparen als Ärztin oder als Arzt, aber auch umgekehrt als Patientin oder als Patient. Ich muss nicht jedes Mal in die Praxis kommen und mich untersuchen lassen, sondern wenn ich in die Praxis einbestellt werde, aufgrund der Veränderung meiner Daten, weil etwa eine Intervention nötig ist, wie zum Beispiel die Änderung der Medikation, dann kann das eben dann auch zielgerichtet passieren. Und die Befundung ist eigentlich schon parallel dazu abgelaufen. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Was wir sehen ist, dass wir die Menschen in der Häuslichkeit, die eher im Alter zwischen 60 und 70 gewesen sind und dann im Hochaltrigen, bei den hochaltrigen Patientinnen und Patienten im Pflegeheim ein Unterschied besteht in der Selbstvermessung. In der Häuslichkeit geht das eigentlich ohne Ausfallerscheinungen. Wir haben alle Daten, die wir dort brauchen, tatsächlich zuverlässig über die Zeit von den Personen selbst messen lassen können. Im Pflegeheim sieht das ein bisschen anders aus. Da brauchen wir bei den hochaltrigen Menschen, die älter als 80 Jahre sind, häufiger Assistenzen, um diese Messungen durchzuführen. Und das ist deshalb wichtig zu wissen, weil man eben auf der einen Seite sagt, die Selbstvermessung funktioniert fürs Monitoring. Das wird eine wichtige Entlastung für die Zukunft werden. Aber die Menschen, die dann im hochaltrigen Bereich und dann eben auch weniger digital affin sind, die müssen wir weiterhin unterstützen mit Personen, die diese Aufgabe übernehmen. Und das müssen nicht zwingend die Pflegeprofessionen sein, also Menschen, die das professionell tun, sondern das können möglicherweise auch Menschen sein, die entweder aus dem familiären Bereich, aus den Nachbarschaften oder aus Vereinen kommen, um dieses zu unterstützen.
Das sind jetzt natürlich alles regional bezogene Projekte, die wir natürlich auch in vielen anderen Projekten auch. Das sind sehr tolle Ergebnisse, die da auch zum Teil auch rauskommen. Bundesweit ist jetzt die zum Beispiel das Telemonitoring im Bereich Herzinsuffizienz möglich. Die EPA soll kommen. Wie bewerten Sie das denn? Welche Rolle nehmen denn nach wie vor gerade im Bereich Telemedizin halt diese regionalen Gesundheitsnetzwerke ein? Und welche Impulse können aber auch von solchen Modellregionen wie jetzt bei Ihnen, wo jetzt Telemonitoring, ich sage jetzt mal im kleineren Maßstab, getestet wird, auch dann bundesweit auch für Impulse setzen?
Ja, das Dankeschön für die Frage, die ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Also wir sehen ja immer wieder, wir erleben es quasi täglich, dass die politischen Rahmenbedingungen in der Gesundheit teils vom Bund gesetzt werden, teils von den Ländern. Wir sind ein föderalistisch geprägter Staat. Wir haben es auch bei Corona gesehen, dass wir immer wieder konkurrierende Kompetenzen haben im Bund-Länder-Wettstreit. Das wirkt sich natürlich hier auch aus. Aber was ich für wichtig halte, ist, dass wir auf der einen Seite die Möglichkeit haben, tatsächlich in der Fläche ganz nah an den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen solche Projekte durchzuführen, weil wir dort lernen, was tatsächlich funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dieses weiter einspeisen können in Konzepte, die dann irgendwann natürlich auch für weitere größere Gebietsumfänge gelten müssen. Also alles das, was Regulatorik ist, alles das, was in Gesetze eingeschrieben und festgeschrieben wird, hat dann automatisch einen größeren Geltungsraum. Und dieser Geltungsraum muss dann eben auch gesetzlich eingehalten werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir zunächst einmal wissen, was wir tun und was wir tun müssen, bevor wir dann über die Regulatorik in Gesetzen festschreiben, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Prozess. Der zweite wichtige Prozess ist, dass wir Bundesländer haben, die aus den Gestaltungserfordernissen heraus, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland, das bevölkerungsreichste Bundesland, hier natürlich sich nach vorne bewegt hat, sei es durch die Schaffung eines virtuellen Krankenhauses, sei es durch ihr Institut, die ZTG, das Zentrum für Telematik und Telemedizin, die immer unmittelbar aufeinander einspeisen, die Konsile machen mit Spitzenmedizin, also mit den Universitätsklinika im Rahmen von Konsilen. und Fallbearbeitung, alles dieses ist wichtig. Und gleichzeitig sind wir darauf angewiesen, dieses in die Fläche zu bringen. Können wir Konsile eben auch nutzbar machen für Anwendungen in der Fläche? Können wir Kommunikationen sozusagen vertikal und horizontal verbreiten? Und das ist eine Herausforderung, die wir brauchen, genau für diesen Ansatz, den wir im Moment haben. Die DMGD ist die Fläche. Dabei sind die Herausforderungen in der Fläche in Nordrhein-Westfalen, hier vertreten in Südwestfalen, genauso wie in Bereichen von Rheinland-Pfalz oder Hessen und in anderen Bundesländern. Wir sind angesprochen worden aus dem Schwarzwald, also Freiburger Raum im Schwarzwald, ob wir dort nicht Projekte in ähnlicher Weise machen können. Wir sind jetzt angesprochen worden durch die Diakonie in Baden mit über 60 Häusern in Pflege und Medizin, die dort angeschlossen sind, ob wir das dort machen können. Das erzähle ich jetzt deswegen, damit man sieht, die Herausforderungen sind überall ähnlich. Aber durch diese Projekte, und die wir durchführen und Konzepte gemeinsam in der Art und Weise, wie wir es tun, die werden eben dazu führen, dass wir, wie ich glaube, in den Ländern eine Meso-Ebene einrichten werden, die wir hier intern in unserer Forschungsgruppe an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät, die sehr eng verwoben ist mit der digitalen Modellregion Dreiländereck, eine digitale Praxis nennen. Und eine digitale Praxis wird eben nach unserem Dafürhalten in der Zukunft quasi ein Datenhub sein für alle angeschlossenen Krankenhäuser und ambulant Tätigen in einer Region, um den Service für einen Datenaustausch im Double-Layer-Verfahren zu machen, nämlich einmal die Telemedizin und die Datenmedizin.
Ja, ein gutes, finde ich jetzt, ein gutes Schlussplädoyer, auch was Sie sich ja für die Zukunft auch wünschen, wie Digitalisierung oder digitale Projekte letztendlich vom Kleinen vielleicht dann auch im größeren Maßstab auch umgesetzt werden können, was Sie in der Modellregion gerade erleben. Die Projekte, die Probleme, mit denen Sie sich auch zum Teil auseinandersetzen. Darüber haben wir heute gesprochen. Ich danke Ihnen, Dr. Gauss, dass wir so ausführlich heute sprechen konnten und wünsche Ihnen auf jeden Fall und der DMGD und der Lebenswissenschaftlichen Fakultät für die nächsten Projekte alles Gute für die Zukunft.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, Frau Schlesinger.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Das war der ZTG-Podcast, diesmal mit Dr. Gauss, dem Geschäftsführer vom DMGD in Siegen. Er hat uns einen Einblick in einige der dort laufenden Projekte gegeben. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Nächsten Monat werden wir die zweite Folge mit Doc Esser hochladen. Eine Folge mit ihm gab es ja schon zum Thema Gesundheitsdatenaustausch. In einer zweiten spreche ich mit ihm unter anderem über Apps, Telemonitoring und der Videosprechstunde. Also gerne auch da reinhören oder falls noch nicht getan, die letzte Folge hören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.